Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Heute mit Katja Weber. Herzlich willkommen bei uns. Das Jahr 2017 ist im Landeanflug. Morgen gehen wir an die Urnen, danach sortieren sich die Parteien, die neue Regierung formiert sich, dann Herbst, dann Advent, dann Weihnachten, dann Jahresende. So viel zum aktuellen politischen Geschehen und zur näheren Zukunft. Wir gönnen uns im Hörsaal aber, das wisst ihr ja, sehr gerne viel weiträumiger gefasste Betrachtungen. Heute schauen wir 100 Jahre zurück ins Jahr 1917, also in das Jahr, in dem die USA ihre Neutralität aufgeben und in den Ersten Weltkrieg eintreten.
Wir in Deutschland und Europa sehen das Jahr 1917 als ein epochales Jahr des 20. Jahrhunderts. In den USA ist dieser Erste Weltkrieg also die Geschichte eines großen Scheiterns, eines großen Planes und eines großen Scheiterns. Es ist eine Erzählung vom Scheitern der Idee, durch Krieg Kriege für immer obsolet zu machen. Wo ist eigentlich hier das Denkmal für den Ersten Weltkrieg? Er ist ein Krieg ohne Mythos. Der Erste Weltkrieg hat im nationalen Gedächtnis der USA erstaunlich wenige Spuren hinterlassen. Ja, man kann ihn aus amerikanischer Sicht vielleicht sogar einen vergessenen Krieg nennen.
In Europa haben wir uns angewöhnt, das Jahr 1917 als den Auftakt eines kurzen Jahrhunderts zu betrachten. Oktoberrevolution in Russland, die Kriegserklärung der Vereinigten Staaten an das Deutsche Reich, das ist in diesem Verständnis der Beginn dieses kurzen Jahrhunderts. Es endet dann schon 75 Jahre später mit der deutschen Wiedervereinigung und dem Zerfall der Sowjetunion. Aber gilt diese Sichtweise auch außerhalb Europas? Diese Frage stellt sich Professor Philipp Gassert. Gassert hat den Lehrstuhl für Zeitgeschichte an der Universität Mannheim inne. Sein Vortrag heißt »Der Kriegseintritt der USA 1917. Auftakt zum demokratischen Zeitalter?« Fragezeichen. Wieso er Wert auf dieses Fragezeichen legt, wird er gleich selbst erläutern. Er hat seinen Vortrag am 2. Mai 2017 gehalten, auf Einladung der Technischen Universität Darmstadt, im Rahmen der Ringvorlesung »Das Jahr 1917. Auftakt zum kurzen 20. Jahrhundert«. Darin schaut er sich an, welchen Platz der Erste Weltkrieg im US-amerikanischen Gedächtnis hat. So gut wie keinen nämlich. Wieso das so ist und wieso US-Präsident Woodrow Wilson, der auf keinen Fall Krieg führen wollte, es ab 1917 dann doch tut, das wird Gassert uns in der folgenden Stunde erklären. Zu Beginn unterläuft ihm allerdings ein Lapsus. Er wird gleich sagen, die USA hätten dem Deutschen Reich am 4. April 1917 den Krieg erklärt. Tatsächlich geschah das aber am 6. April 1917. Und damit nun grünes Licht für den Historiker Philipp Gassert und seinen Vortrag »Der Kriegseintritt der USA 1917. Auftakt zum demokratischen Zeitalter«.
Am 4. April 1917 erklärten die USA dem Deutschen Reich den Krieg und traten damit als assoziierte, nicht alliierte Macht. Diese Unterscheidung war den Amerikanern wichtig, an der Seite Frankreichs, Englands und ihrer Verbündeten in den Ersten Weltkrieg ein. Dies gilt als ein Schritt von großer weltgeschichtlicher Tragweite, der gemeinsam mit der parallelen russischen Revolution das kurze 20. Jahrhundert als ein Zeitalter der Extreme, auch dieser Begriff wird Ihnen wahrscheinlich im Laufe der Vorlesung noch begegnen, so hat das Erik Hobsbawm genannt, dieser Schritt habe eben dieses Zeitalter der Extreme oder das kurze 20. Jahrhundert eingeläutet. Und ich habe das eben auch als Frage über diese Vorlesungsreihe gestellt, ob das nicht ein Jahrhundert der Demokratie gewesen ist. Und in der Tat bedeutete der US-Kriegseintritt die Wende in einem militärisch mehr oder weniger unentschiedenen Ringen der europäischen Mächte und hat in letzter Konsequenz die Niederlage Deutschlands und der Mittelmächte, also Deutschlands und seiner Verbündeten, bewirkt und damit die europäische Ordnung des 19. Jahrhunderts endgültig zerstört. Militärisch war also der amerikanische Kriegseintritt entscheidend und wirkungsvoll, aber über seinen politischen Impact können und müssen und sollten wir dann vielleicht auch in der Diskussion streiten. Wir in Deutschland und Europa sehen das Jahr 1917 als ein epochales Jahr des 20. Jahrhunderts, aber dieser Einschnitt macht aus amerikanistischer Sicht deutlich weniger Sinn als aus europäischer und ich möchte das Ihnen in meinem Vortrag erklären. Es ist richtig, dass dieser Krieg auch in den USA verschiedene wirtschaftliche, soziale und politische Trends verstärkt hat, die bereits vorher angelegt waren. Darunter die Industrialisierung entlegener Gebiete, vor allem des Westens der USA, und auch der Urbanisierung dieser Regionen, die massenhafte Binnenmigration der Afroamerikaner aus den Südstaaten der USA in die nördlichen Industriezentren. Auch das ist ein Trend, der durch den Ersten Weltkrieg und die Aufrüstung und die Industrieproduktion, die Ausweitung der Industrieproduktion verstärkt wird. Die Einführung des Frauenwahlrechts, auch das hängt mit dem Ersten Weltkrieg zusammen. Und die Abschließung der USA gegenüber der bis dahin weitgehend unkontrollierten Einwanderung aus Europa. Das ist etwas, was dann 1924 politisch umgesetzt wird. Dem steht aber, und hier ist sicher ein großer Unterschied zu europäischen Ländern wie Russland oder Deutschland, dem steht eine enorme institutionelle und politische Kontinuität über diesen Ersten Weltkrieg hinweg gegenüber, sodass der nicht als ein typischer Einschnitt der amerikanischen Geschichte gilt. Wenn Sie sich das in Textbooks, in Lehrbüchern der amerikanischen Geschichte anschauen, da endet selten ein Kapitel mit dem Jahr 1917 oder würde mit dem anfangen. Auch das welthistorische Strukturargument, das ja hinter der These Ihrer Vorlesung steht, also hinter dieser Idee vom kurzen 20. Jahrhundert, erschließt sich amerikanischerseits, in meiner Sicht jedenfalls, erst aus der retrospektiven Betrachtung. Das gilt natürlich auch für Europa, aber ich glaube, in Amerika ist diese retrospektive Betrachtung noch stärker ausgeprägt, dass dieses welthistorische Strukturargument von 1917, Wendepunkt und kurzes 20. Jahrhundert eigentlich nur Sinn macht aus der Sicht der Epoche des Kalten Krieges nach 1945, als man dann die russische Oktoberrevolution und eben den US-Kriegseintritt zu symbolischen Ausgangspunkten der großen ideologisch grundierten Systemkonflikte zwischen der liberalen Demokratie auf der einen Seite und dann den Totalitarismen von Faschismus bzw. Nationalsozialismus und Kommunismus auf der anderen Seite stilisiert hat. Ich weiß nicht, ob Jörn Leonhard Hans Rothfels letzte Woche erwähnt hat, aber das ist dann ein Name, der in diesem Zusammenhang üblicherweise fällt, weil Hans Rothfels den Beginn der Zeitgeschichte, also seiner Gegenwart in den 50er Jahren mit diesem Jahr 1917 vordatiert hat. Aber man könnte aus einem amerikanischen Kontext etwa George F. Kennan nennen, der ebenfalls sehr stark betont hat, diesen Einschnittcharakter des Ersten Weltkrieges. Dies ist aber, und so möchte ich argumentieren, eine deutsche und europäische und nicht so sehr eine amerikanische Perspektive auf das 20. Jahrhundert. Und genau darauf bezieht sich nun auch das Fragezeichen in der Überschrift meines Vortrages. Die USA traten zwar in den Ersten Weltkrieg ein, um die Welt für die Demokratie sicher zu machen, so hat es Präsident Woodrow Wilson in den berühmten Worten seiner Kriegsbotschaft vom 2. April 1917 zum Ausdruck gebracht. Ich werde auf diese Rede gleich noch eingehen im Laufe meines Vortrags. Aber bekanntlich scheiterte dieser Versuch von Wilson und auch der amerikanischen Regierung mit dem Versailler Friedensvertrag, eine liberale Weltordnung global zu implementieren. Dieser Versuch scheiterte schon im Ansatz, und zwar einerseits an der Intransigenz der europäischen Verbündeten, der USA, nämlich der alten europäischen Imperialmächte, insbesondere Frankreich und England, aber andererseits auch an der Nicht-Ratifizierung dieses Versailler Vertrages, mit dem inbegriffen dann auch die Völkerbundsakte gewesen ist, durch den US-Senat 1920. Die haben das also abgelehnt, dieses Versailler Vertragswerk und damit auch den Völkerbund, an dem sich die USA ja dann nicht beteiligten, obwohl es die Idee von Woodrow Wilson gewesen war. Der Beginn des demokratischen Zeitalters in Europa und in der Welt ließ 1919 noch eine weitere Generation auf sich warten, auch wenn sich Deutschland mit der Weimarer Republik ja zwischendurch demokratisierte. Aber erst mit dem Zweiten Weltkrieg wurde die Demokratisierung der westlichen Welt Realität, diesmal mit tatkräftiger US-amerikanischer Hilfe, die gemeinsam mit der Sowjetunion auch an der Auflösung der europäischen Imperien arbeiteten. Das war überhaupt keine Frage 1919, dass das passieren könnte. Und deshalb hat dieses demokratische Zeitalter, würde ich sagen, in meiner amerikanistischen Unterüberschrift auch nicht 1989-90 mit dem kurzen 20. Jahrhundert, wie das ja vermutlich letzte Woche eingeführt ist, sein Ende gefunden. Das ist also nicht, dieses demokratische Jahrhundert ist natürlich nicht 1989 mit dem Fall der Mauer oder 91 mit dem Untergang der Sowjetunion zu Ende, denn die Demokratisierung Osteuropas setzt ja erst mit diesem Datum 1989 ein. Daher dauert das demokratische Zeitalter an, ich würde sagen bis heute, trotz einer wachsenden Rückkehr zu autoritären Regierungsformen in unserer unmittelbaren Nachbarschaft. Ohne dass ich nun Herrn Dipper und dem Abschlussvortrag zur Periodisierung des 20. Jahrhunderts vorgreifen möchte, würde ich aus amerikanistischer Sicht ein Datum wie 1941 mit dem zweiten Kriegseintritt der USA gegen Deutschland oder 1945 mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges als einen aus amerikanischer Sicht sehr viel wichtigeren Einschnitt plädieren, weil damit eben der Beginn des demokratischen Zeitalters im Sinne einer Demokratisierung des Westens beginnt, also der westlichen Länder, der auf der europäischen Kultur basierenden Länder. Und das wird sozusagen umfassend, dieses Programm wird umfassend eigentlich erst nach 1945 beziehungsweise 1989 umgesetzt. Dieses Programm im Sinne einer außenpolitischen Demokratisierung. Die USA selber sind natürlich schon relativ lang eine moderne Demokratie, fast 100 Jahre zum Zeitpunkt 1917. Aber das ist nicht gemeint, sondern eher die Wirkung des demokratischen außerhalb der Grenzen der Vereinigten Staaten. Und dass das passierte nach 1945, hat wesentlich mit der Dominanz der USA im Kalten Krieg zu tun. 1917 bis 1920, also 1920 als Datum, weil damals der Versailler Vertrag vom US-Senat abgelehnt wurde, 1917 bis 1920 scheiterte dieser erste Versuch, die Welt nach amerikanischem Vorbild umzukrempeln, weil auch die inneren Voraussetzungen unter den wichtigsten Verbündeten Frankreich und Großbritannien schlicht fehlten, aber vor allem auch, weil die USA einfach nicht mächtig genug waren, um den anderen Großmächten ihren Willen aufzuzwingen, so wie sie das zumindest im Falle von Deutschland, Frankreich und Großbritannien nach 1945 auch tun konnten. In den USA ist dieser Erste Weltkrieg also die Geschichte eines großen Scheiterns, eines großen Planes und eines großen Scheiterns. Es ist eine Erzählung vom Scheitern einer Idee, vom Scheitern der Idee durch Krieg, Kriege für immer obsolet zu machen oder wenigstens zu einer Weltfriedensordnung zu kommen, wie sie Wilson in seiner Kriegserklärung, dann in den berühmten 14 Punkten und schließlich auch in der Völkerbundsakte vorgeschlagen hat. Wilson bzw. den USA missglückte 1918-19 der Versuch, die Welt nach ihrem Bild im Sinne eines demokratischen Internationalismus oder wie man manchmal auch sagt, Wilsonianismus zu formen. Und dieser Versuch missglückte, und das ist meine übergreifende These, weil die USA 1919 weit entfernt waren von einer hegemonialen Rolle, auch innerhalb des damaligen Westens. 1945 triumphieren sie, sind unangefochten innerhalb des Westens, sind Supermacht und Siegermacht geworden und können gewissermaßen die transatlantischen Beziehungen innerhalb der NATO und in den ähnlichen vergleichbaren Strukturen, die dann geschaffen werden, mehr oder weniger nach ihrem Willen, nach ihrem Vorbild gestalten. Soweit sind sie 1919 nicht. Deswegen erwies sich der Vorschlag von Woodrow Wilson, dass Amerika sich einem multilateralen Verbund der europäischen Mächte im Rahmen des Völkerbundes anschließen sollte und gewissermaßen verstrickt in eine Art europäisches Bündnissystem als ein politischer Rohrkrepierer. Das war innenpolitisch schlicht und einfach nicht durchzusetzen. Es widersprach der amerikanischen Tradition, 1945 im Vergleich dazu? Ist man dazu bereit, das einzugehen, also sich in diese NATO hineinzubegeben, die mit ihren Bündnisverpflichtungen Amerika automatisch in einen Krieg verstricken könnte? Aber der Unterschied ist, dass die USA die NATO dominieren können, während sie den Völkerbund 1919 nicht in der Weise hätten dominieren können, weil das Machtgefälle zwischen den USA und ihren Verbündeten damals nicht so groß war, wie es dann nach 1945 geworden ist. Und ein Indiz dafür, dass sich der Erste Weltkrieg aus amerikanischer Sicht weniger eignet als Wendepunkt, ist die geringe Aufmerksamkeit, die das Weltkriegsjubiläum, das 100. Weltkriegsjubiläum in den USA generiert. Also hier in Europa kann man sich kaum retten vor Veranstaltungen wie diesen, vor Fernsehsendungen, Dokumentationen, Publikationen zum Ersten Weltkrieg schießen überall aus dem Boden. Wir werden geradezu davon überflutet. In den USA spielt sich, und das geht also bis weit in die großen Medien, also hinein, Süddeutsche, Frankfurter Allgemeine und so weiter, die schreiben alle darüber. In den USA spielt das Weltkriegsjubiläum sich weit unterhalb der medialen Aufmerksamkeitsschwelle ab. Es gibt natürlich wissenschaftliche Forschung, auch neue wissenschaftliche Forschung, das ist klar, aber es ist kein Medienphänomen wie hier in Europa. Der Erste Weltkrieg hat im nationalen Gedächtnis der USA erstaunlich wenige Spuren hinterlassen. Ja, man kann ihn aus amerikanischer Sicht vielleicht sogar einen vergessenen Krieg nennen. Das ist eine steile These, aber auch darüber können wir dann diskutieren. Und das möchte ich nun im Folgenden erklären, indem ich kurz auf den Ersten Weltkrieg innerhalb des amerikanischen nationalen Gedächtnisses eingehe. Dann werde ich in einem zweiten Schritt diesen Kriegseintritt einbetten in den Aufstieg der USA zur Weltmacht seit 1898, seit dem Spanisch-Amerikanischen Krieg. Dann das erklären, was Wilson mit diesem Kriegseintritt verband. Das ist das dritte Kapitel. Und mich dann schließlich auf die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg zum Ende noch mal kurz fokussieren, um Ihnen zu erklären, wie man mit diesem Scheitern des großen Planes von Woodrow Wilson dann umgegangen ist und wie man sich dann von diesem Projekt einer liberalen Weltordnungspolitik verabschiedet und dagegen gestellt hat. Also, der Erste Weltkrieg als vergessener Krieg. Die wenigsten heute lebenden Amerikaner können mit dem Ersten Weltkrieg noch etwas anfangen. Das wird Sie vielleicht etwas überraschen, aber die meisten wissen schlicht und einfach nicht, wofür dieser Krieg steht. Er ist ein Krieg ohne Mythos, so hat es der stellvertretende Vorsitzende der World War I Centennial Commission, die von der US-Regierung eingesetzt wurde, vor kurzem auf den Punkt gebracht. Wenn man den Revolutionskrieg betrachtet in der amerikanischen Geschichte, dann ist klar, das ist die Gründungserzählung der USA. Der Bürgerkrieg, der auch eine sehr, sehr große Rolle spielt, ist eine Geschichte von Sündenfall und Versöhnung. Ja, und der Zweite Weltkrieg steht als Good War für Amerikas heroischen Kampf gegen den Totalitarismus und ganz besonders gegen Nationalsozialismus und Holocaust, obwohl das ursprünglich nicht so war, aber so wird er heute gedeutet. Der Erste Weltkrieg hingegen ist ein weitgehend unbeschriebenes Blatt. Es ist ein Krieg auf der Suche nach einem Label. Das zeigt sich prägnant im monumentalen Kern der Hauptstadt Washington. Dort finden Sie zahlreiche Denkmäler, die an die wichtigsten Persönlichkeiten der US-Geschichte, also die Gründerväter Washington, Jefferson, dann Lincoln, Roosevelt, auch herausragende Individuen wie Martin Luther King erinnern. Und natürlich finden Sie auf der National Mall, ich vermute, der eine oder andere ist schon mal in Washington DC gewesen, dort finden Sie natürlich Denkmäler zu Amerikas wichtigsten Kriegen. Dieses Foto wurde vom Washington Monument aus aufgenommen und Sie sehen das Washington Monument, das ist dieser massive Obelisk im Zentrum der National Mall, wo sich die beiden Hauptachsen kreuzen, aufgenommen und der Blick geht nach Westen Richtung Lincoln Memorial. Das Washington Monument natürlich erinnert nicht nur an den ersten amerikanischen Präsidenten, sondern eben auch an den militärischen Führer des Unabhängigkeitskrieges und damit eben auch an diesen Krieg. Sie sehen hier vorne dann direkt am Monument vor dem großen Reflecting Pole, hier sehen Sie das World War Memorial, also ein neoklassizistisches Denkmal, das erst 1994 begonnen wurde, 2004 vollendet worden ist. Und dann geht der Blick ans Ende. Und hier sitzt also Abraham Lincoln in seinem Tempel. Das ist natürlich ein Denkmal nicht nur für diesen bedeutendsten amerikanischen Präsidenten, sondern eben auch ein Denkmal für den Bürgerkrieg. Zumal das Lincoln Memorial, und das ist wichtig, eine architektonische Einheit mit der Arlington Memorial Bridge darstellt. Und die Arlington Memorial Bridge ist ebenfalls Teil dieser Erinnerungslandschaft, die an den Bürgerkrieg erinnert, weil sie nicht nur zum größten nationalen Soldatenfriedhof führt, sondern weil diese Arlington Memorial Bridge auf das gegenseitige Ufer des Potomac führt, und das liegt bekanntlich schon in Virginia, das heißt in den alten Südstaaten. Also diese Brücke ist gebaut als ein Denkmal, das Norden und Süden der USA symbolisch verklammern soll. Und es stellt auch eine direkte Linie zwischen dem Haus des Oberkommandierenden der Südstaaten, Robert E. Lee, dessen Haus auf der Anhöhe des Arlington Cemetery steht, und natürlich dann dem Lincoln Memorial her. Rechts des Lincoln Memorials, das kennen Sie, hier kann man es ganz leicht sehen, finden wir das Vietnams Veteran Memorial, was architektonisch damals als ein Durchbruch, erst nicht gelobt, aber später anfangs stark kritisiert, aber dann gelobt wurde für seine abstrakte Form, die von diesen üblichen Tempeln und Ruhmeshallen bewusst Abstand nimmt, eine postheroische architektonische Denkmalsprache verwirklichen wollte, sich allerdings in der US-Denkmalkultur nicht so richtig durchsetzen konnte. Das sehen Sie eben an dem World War II Memorial, was im Grunde ein Rückfall, ich will jetzt nicht sagen ins 19. Jahrhundert, aber vielleicht in die 1930er Jahre gewesen ist. Und links das Lincoln Memorial haben wir dann das Korean War Memorial, ebenfalls sehr figürlich und im Grunde konventionell. Ja, also ich glaube, die Botschaft ist klar geworden. Wo ist eigentlich hier das Denkmal für den Ersten Weltkrieg? Und damit versuche ich jetzt sozusagen in der gebauten Denkmalarchitektur der Hauptstadt Washington ein Argument zu konstruieren über den Ersten Weltkrieg als einen vergessenen Krieg. Der Erste Weltkrieg fehlt. Es gibt links des Reflecting Pools, also hier in diesem Wäldchen, da gibt es ein kleines Denkmal, das District of Columbia War Memorial, ebenfalls in den 20er oder frühen 30er Jahren eingeweiht. Das ist aber ein lokales Kriegerdenkmal für die Toten des District of Columbia, also der Hauptstadt Washington, die im Ersten Weltkrieg gefallen sind. Und wir finden an anderer Stelle von Washington, direkt an der Pennsylvania Avenue, das ist die große Straße, die das Kapitol mit dem Weißen Haus verbindet, immerhin einen kleinen Park mit einem Denkmal für General John J. Pershing. John J. Pershing, der Oberkommandierende des amerikanischen Expeditionskorps in Europa, also der Oberbefehlshaber mehr oder weniger der amerikanischen Truppen im Ersten Weltkrieg. Also hier hat man sozusagen ein Generalsdenkmal, was aber nicht ungewöhnlich ist, weil ganz Washington, wenn Sie da waren, ist voll mit diesen reitenden Rittern und Standbildern und Generälen und Admirälen, Dupont-Circle und so weiter. Das ist nicht ganz ungewöhnlich und ersetzt im Grunde auch nicht das große Denkmal für den Ersten Weltkrieg. Auch ein Wilson Memorial, analog zum Washington oder Roosevelt Memorial, also Franklin Delano Roosevelt, Zweiter Weltkrieg, finden Sie in Washington nicht. Das nationale Denkmal für Wilson ist das Woodrow Wilson Center for Scholars. Es ist eine wissenschaftliche Einrichtung, vielleicht ganz passend in seinem Falle, weil er war ja ein Geschichts- und Politikprofessor und auch Universitätspräsident, bevor es dann über das Gouverneursamt von New Jersey zum amerikanischen Präsidenten gebracht hat. Also das passt eigentlich gut, zumal Wilson, Obama könnte man vielleicht noch erwähnen, aber Wilson ist eigentlich neben Jefferson der einzige wirkliche Intellektuelle im Weißen Haus, nicht im Weißen Haus, aber als Präsident gewesen. Und man hat also in seinem Fall einen ähnlichen Weg gewählt wie bei John F. Kennedy, dem man das große Opern- und Konzerthaus in Washington gewidmet hat. Also eine Art Living Memorial, eine Institution, die seinen Namen trägt, die mit ihm verbunden ist, aber im Grunde nicht ein ernsthaftes Denkmal wie das Lincoln Memorial. Also diese relative Nichtbedeutung oder geringe Bedeutung des Ersten Weltkrieges in den USA, in der nationalen Erinnerung, darauf kommt es mir an. Und das lässt sich auch sehr schön in der populären Aneignung dieses Krieges zeigen. Die großen Schlachten des Bürgerkriegs, ich glaube auch diejenigen, die noch nicht in den USA waren, wissen das, werden von Hunderttausenden von Amerikanern jedes Jahr liebevoll nachgestellt. Ja, also Gettysburg, das wird sozusagen in real time von zigtausenden uniformierten Soldaten nachgekämpft. Das passiert beim Zweiten Weltkrieg zwar eher selten, also wir haben gerade vorhin über die Bombardierung von Darmstadt gesprochen. Ich vermute mal, ein Luftangriff als Reenactment, das würde eventuell bei den heutigen Verbündeten der USA nicht so richtig gut kommen. Oder denken Sie vor, die Atombombe über Hiroshima, also gut. Also Reenactment Zweiter Weltkrieg ist nicht so ganz das Ding. Aber Sie alle kennen natürlich die einschlägigen Hollywood-Filme Saving Private Ryan, gestern lief im Fernsehen wieder Monuments Men. Also diese Filme, Hollywood hat das Thema ganz groß drauf. The Greatest Generation wird vorwärts, rückwärts in der Populärkultur durchbuchstabiert. Während der klassische Hollywood zum Ersten Weltkrieg ist natürlich, Film zum Ersten Weltkrieg ist welcher? Laut? Im Westen nichts Neues, All Quiet on the Western Front, aber da geht es natürlich, es ist eine Verfilmung des Romans von Erich Maria Remarque, also da geht es um die deutsche Perspektive auf dieses Schlachten in den Schützengräben und dieser Film ist im Grunde ein Stück weit Versöhnung mit dem ehemaligen Gegner, der human und menschlich gezeigt wird, eben nicht wie in diesen Plakaten, die Sie da vermutlich in der Ausstellung zeigen, also mit den Hunnen und dem Kaiser, The Kaiser, The Beast und so weiter. Das ist ein Stück Wiedergutmachung Hollywoods für den ehemaligen Kriegsgegner, die Weimarer Republik, mit dem man sich auch nun durchaus in einer kulturellen Allianz in den 1920er Jahren sieht. Also das untermauert sozusagen den Gesichtspunkt, dass man im Grunde auch in der Populärkultur, in den Denkmälern und sonst nirgendwo so richtig über den Ersten Weltkrieg spricht. Und wenn Sie sich angeschaut haben, wie der Sommer 1914, also in England und auch in Frankreich als Erinnerungsfest geradezu zelebriert worden ist, dass dieser Weltkrieg in diesen Ländern bis heute als gewaltiger, prägender Einschnitt der nationalen Geschichte dieser Länder verstanden wird, ähnelt meines Erachtens die US-Perspektive eher der Deutschen, wo der Erste Weltkrieg ja auch erinnerungskulturell weit im Schatten des Zweiten Weltkrieges steht. Also diese relative Unbestimmtheit oder sagen Überschattung des Ersten durch den Zweiten Weltkrieg ist etwas, was Deutsche und Amerikaner verbindet. Tatsächlich, ich weiß nicht, ob es jemand weiß oder schon herausgefunden hat durch schnelles Googlen, da muss man ja heute immer gewappnet sein bei seinen Vorlesungen. Tatsächlich haben die USA ein nationales Denkmal für den Ersten Weltkrieg. Wer weiß das? Wer wusste das schon? Nee, es gibt ein nationales Denkmal für den Ersten Weltkrieg, das Liberty Memorial in Kansas City, Missouri, 1926 eingeweiht. Der Bau wurde schon 1921 begonnen, übrigens unter Beteiligung der Oberkommandierenden der französischen und auch der amerikanischen Armee, interessanterweise. Aber es ist sehr bezeichnend, dass das nationale Denkmal für den Ersten Weltkrieg eben nicht auf der National Mall steht, sondern an der politischen und kulturellen Peripherie des Landes. In the middle of nowhere, wenn Sie so wollen. Ich hoffe, jetzt hier ist niemand aus Kansas City im Raum oder jemand, der zufällig sein Austauschstudium da verbracht hat, weil es ist natürlich nichts gegen Kansas City. Es ist eine beachtliche Stadt, auch im geografischen Zentrum der USA, aber es ist eben nicht das politische oder wirtschaftliche, kulturelle Zentrum der Vereinigten Staaten. Und das ist eine seltsame und, wie ich finde, auch erklärungsbedürftige Abweichung von allen anderen großen Kriegen der USA. Und es war in diesem Fall, ich werde später nochmal darauf zurückkommen, nicht allein Ausdruck der föderalen Struktur des Landes, weil man nun nationale Institutionen, wie ja in Deutschland auch, gerne in die Provinzen verlagert. Es gibt also viele gute Gründe, warum der Erste Weltkrieg in den USA so wenig Aufmerksamkeit generiert. Einmal, weil er retrospektiv vom Zweiten Weltkrieg überschattet wird. Der Zweite Weltkrieg war es eben, der Amerika in den Supermachtstatus katapultiert hat. Auch waren die Kämpfe aus amerikanischer Sicht relativ kurz. Die ersten amerikanischen Truppen kamen erst im Oktober 1917 auf den europäischen Kriegsschauplatz, also ein gutes Jahr vor Kriegsende. Und für die meisten amerikanischen Soldaten dauerte der Erste Weltkrieg deutlich kürzer. Das Gros der amerikanischen Truppen ist erst nach dem Winter, also im März 1918, nach Europa gekommen und dann auch eingesetzt worden in einigen der letzten großen Schlachten des Ersten Weltkrieges. Nur etwa 53.000 amerikanische Soldaten sind gefallen, also ein Bruchteil der deutschen, britischen, französischen, polnischen und so weiter, russischen Opfer, weniger als in den anderen großen Kriegen, also im Bürgerkrieg und im Zweiten Weltkrieg, etwa so viele wie im Vietnamkrieg, wobei der Vietnamkrieg sich deutlich länger gezogen hat für die Amerikaner als der Erste Weltkrieg. Also auch das trägt natürlich damit bei, dass sich dieses Ereignis nicht so tief in der amerikanischen Erinnerung eingewurzelt hat. Hinzu kommt aber, dass dieser kurze, aber heftige Krieg und Nachkrieg mit der Verfolgung erst der Deutsch-Amerikaner, dann der Kommunisten, die amerikanische Gesellschaft tief gespalten hat und man daher, wie es auch im Liberty Memorial in Kansas City zum Ausdruck kommt, zwar der Helden gedenkt, aber eine Art Mantel des Vergessens über die inneren Konflikte breitet. In der Symbolsprache, auch in den Ansprachen, die 1926 gehalten wurden. Es ist sozusagen ein unpolitisches Heldengedenken. Wir sind alle für Amerika gestorben. Es steht keine größere Idee oder kein größeres Ziel im Hintergrund, außer dass man eben das Vaterland verteidigt hat. Entscheidend aber ist in meiner Wahrnehmung doch diese Wahrnehmung des Krieges als eines Scheiterns, gemessen an den eigenen Zielen und am eigenen Selbstverständnis. Und diese Wahrnehmung als Scheitern hat mit zu der, ich will jetzt nicht sagen Verdrängung, weil das ein unanalytischer oder komplizierter Begriff ist, aber mit der Zurückdrängung dieses Ersten Weltkrieges im amerikanischen Gedächtnis sehr viel zu tun. Der Krieg lieferte nicht, was er versprochen hatte. Daher nahm Amerika nach 1919 von Wilsons Projekt Abstand, die Weltordnung zu demokratisieren, und die Genese dieser Ziele sehe ich mir nun im nächsten Schritt etwas genauer an. Sicher lässt sich der Erste Weltkrieg in ein Narrativ des Aufstiegs der USA zur Weltmacht und dann auch zur Supermacht im 20. Jahrhundert einordnen. Und das haben wir teilweise auch in unserem Buch Amerikas Kriege getan. Es wird dann argumentiert, die USA hätten sich von ihrer traditionellen Position eines Isolationismus, den Begriff werde ich gleich noch erklären, verabschiedet. Dieser Begriff Isolationismus ist auch in der Gegenwart mit Vorsicht zu gebrauchen, denn Amerika hatte auch in den ersten Jahrzehnten nach der Unabhängigkeit die Welt immer im Blick gehabt. Isolation ist also nicht wortwörtlich zu verstehen, eher als so eine Art mentaler Orientierungspunkt und meint den Abstand von militärischen Bündnissen und Verstrickungen mit den europäischen Großmächten, die die Welt des 19. Jahrhunderts dominierten. Diese relative außenpolitische Selbstbeschränkung auf die westliche Hemisphäre hinderte die Amerikaner natürlich nicht daran, Sympathie etwa für den Freiheitskampf der Polen und der Griechen im frühen 19. Jahrhundert zu zeigen, auch für die deutsche Revolution 1848-49. Aber als ein kleines Land am Rande der damaligen Zivilisation waren die USA primär damit beschäftigt, die eigene Nation gegen Übergriffe der europäischen Mächte, auch Mexikos, auch der amerikanischen Ureinwohner, der Indianer, zu sichern und gleichzeitig die weltweiten Handelswege offen zu halten. Außenhandel war essentiell für das wirtschaftliche Überleben dieses kleinen Landes am Rande des europäischen Weltsystems. Man war auf Importe angewiesen und war natürlich auch auf Exporte angewiesen, um überleben zu können. Deshalb standen lange Zeit Wirtschaftsinteressen im Vordergrund der amerikanischen Außenpolitik. Präsident James Monroe hat 1823 in seiner jährlichen Kongressbotschaft diesen langfristigen Rahmen der US-Außenpolitik wirksam abgesteckt. Er unterstreicht in dieser Kongressbotschaft die Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten wie aber auch aller anderen gerade unabhängig gewordenen nord-, mittel- und südamerikanischen Nationen von Europa, von der rückständigen alten Welt. Und das ist die bekannte Monroe-Doktrin. Hier haben wir eine Visualisierung. Der eigentliche Autor der Monroe-Doktrin ist John Quincy Adams, der Nachfolger Monroes als Präsident und damalige Außenminister. Und Sie sehen sehr schön durch diese Handbewegung von Monroe, dass hier die Idee von zwei getrennten politischen Sphären, die aber auch getrennte kulturelle und ideologische Sphären sind, einer amerikanischen und einer europäischen. Klar, die amerikanische Sphäre ist die der Freiheit, die europäische Sphäre ist die der Tyrannei. Und die Idee der Monroe-Doktrin ist, dass man sich eben von diesem Ränkespiel der europäischen Monarchien besser fernhalten soll. Hier knüpft er dann an Washington und an Jefferson an. Aber dass gleichzeitig Europa besser nicht versuchen soll, die gerade unabhängig gewordenen Staaten in Lateinamerika zu rekolonisieren. Das ist im Grunde eine ziemliche Zumutung, dass er das formuliert, weil Amerika war natürlich nicht wirklich in der Lage, der britischen Navy Paroli zu bieten, wie sich 1812 beim War of 1812 gezeichnet hatte. Aber es funktionierte, die Amerikaner hatten Glück, sie waren weit weg, die Europäer waren zerstritten und insofern funktionierte diese Vorstellung der Monroe-Doktrin. Was wichtig ist, ist der ideologische Gegensatz, der hier konstruiert wird. Also Sphäre der Freiheit, Sphäre der Tyrannei, das ist ein altmodischer Begriff des frühen 19. Jahrhunderts, wird dann im 20. Jahrhundert durch Totalitarismus, Diktatur, Autokratie und so weiter ersetzt. Impuls zur Sicherung der Freiheit ist vorerst defensiv. Amerika ist schwach, die einzige große Flächenrepublik weltweit. Die Amerikaner fühlen sich aber in ihrer Haltung einer Einzigartigkeit auch dadurch bestätigt, dass immer neue Wellen von europäischen politischen Flüchtlingen, wie eben die deutschen 48er, vor europäischer Tyrannei und europäischem Unfrieden in dieses Asyl der Menschheit eben in die USA fliehen. Man konzentriert sich darauf, Demokratie dadurch zu sichern, dass man das Territorium möglichst unangreifbar macht. Und das ging auch auf Kosten natürlich der amerikanischen Ureinwohner, aber auch auf Kosten der südlich liegenden Schwester Republik Mexiko. Das Ganze endet sich Ende des 19. Jahrhunderts und jetzt komme ich zum Punkt, als die USA in den Jahrzehnten nach dem Bürgerkrieg nicht nur zum Ziel europäischer Masseneinwanderung wurden, also ihre Bevölkerung sich dann mächtig aufgebläht hat, sondern sie gleichzeitig auch zur größten Industriemacht der Welt werden. Sie haben ja bereits vor dem Ersten Weltkrieg sowohl Großbritannien als auch Deutschland als die wichtigste Wirtschaftsmacht überflügelt und mit dieser wachsenden industriellen Macht geht ja auch eine wachsende kulturelle Ausstrahlung einher. Ich zeige das jetzt wieder an einem architektonischen Beispiel, weil die Menschen fasziniert das. Also wie die amerikanischen Städte in den Himmel wachsen und jeder, der mit dem Schiff darüber fährt, kann nicht genug kriegen, darüber zu berichten. Also das steht sozusagen für diese moderne Formensprache des 20. Jahrhunderts, die die USA um 1900 zu entwickeln beginnen. Neu definieren die USA ihr Verhältnis zur Welt durch den Spanisch-Amerikanischen Krieg von 1898 und die Begründungszusammenhänge dieses Krieges sind nicht unwichtig, weil sie ein Stück weit den Eintritt in den Ersten Weltkrieg vorwegnimmt. Der Anlass dieses Krieges gegen die Supermacht der frühen Neuzeit, nämlich Spanien, war der Kampf der Kubaner gegen die spanische Kolonialherrschaft. Das hat Amerikaner selbstverständlich an ihre eigene Loslösung von Großbritannien nach 1776 erinnert, zumal die Spanier ja mit äußerster Brutalität gegen die Aufständischen und gegen die kubanischen Aufständischen vorgegangen sind. Rund 400.000 Kubaner wurden von spanischem Militär interniert, darunter sehr viele Zivilisten, Dörfer und Siedlungen niedergebrannt, Krankheit, Unterernährung und Tod waren die Folgen. Etwa 240.000, schätzungsweise 240.000 Kubaner starben in diesem Krieg gegen die spanische Kolonialmacht. Karikaturen wie diese zeichnen ein klares Feindbild für die US-Öffentlichkeit, die vor allem über die sogenannte Rekonzentrationspolitik schockiert war. Das heißt, die Internierung und Zwangsumsiedlung ganzer Dörfer, ganzer Bevölkerungsgruppen in einem System von Lagern. Das ist ein paralleles Phänomen zu den Lagern im südlichen Afrika, die die Deutschen dann im Aufstand gegen die Hereros oder die Briten im Burenkrieg errichtet haben. Also es war ein gängiges Mittel der europäischen Politik in kolonialen Zusammenhängen im ausgehenden 19. Jahrhunderts. Das hat also viele Amerikaner empört und ich kann nicht näher auf die äußerst farbigen Details dieses Krieges eingehen, der in den USA eine riesige patriotische Welle auslöste. Die Spanier wurden innerhalb kürzester Zeit besiegt, Kuba förmlich unabhängig, aber wie Sie vermutlich auch wissen, bis zur kubanischen Revolution 1959 unter US-amerikanische Kuratel gestellt. Die ebenfalls spanischen Philippinen wurden amerikanische Kolonie. Ironie der Geschichte, Nach dem leichten Sieg im Dekolonisierungskonflikt um Kuba wird die antiimperialistische Gründung USA nun selbst eine Imperialmacht mit Kolonien. Und viele Amerikaner unterstützen das auch, dass Amerika nun eine stolze Nation unter Großmächten ist, die nicht hinter den Europäern zurückstehen muss und ihre eigenen Kolonien hat. Allerdings gibt es auch eine erhebliche Opposition im Kongress und ein erheblicher Teil der US-Bevölkerung lehnt diesen Ausflug in den Kolonialismus als un-American ab. Sie widersprechen vehement der Auffassung der Regierung McKinley, das war der damalige Präsident, dass der Krieg gegen Spanien zivilisatorischen Zielen diene. Denn Amerika hat dann in dem auf den Krieg gegen Spanien folgenden Guerillakrieg auf den Philippinen ganz schnell seine Unschuld verloren. Die Filipinos und Filipinas fanden sich nicht mit der neuen Fremdherrschaft ab, lehnten sich gegen die US-Besatzer auf und der erste Guerillakrieg des 20. Jahrhunderts forderte 10.000 Opfer auf philippinischer Seite und 4.200 amerikanische Tote, also deutlich mehr als zuvor der konventionelle Krieg gegen Spanien. Mit einer feindlichen Zivilbevölkerung auf den Philippinen konfrontiert haben die Amerikaner dann zu den gleichen Rekonzentrationsmethoden gegriffen, die man kurz zuvor den Spaniern noch zum Vorwurf gemacht hatte. Lange Untersuchungen des Kongresses sind die Folge, zumal Waterboarding als eine bevorzugte Methode des Verhörs auch damals schon sehr große Kontroversen in der amerikanischen Öffentlichkeit ausgelöst hat. Daher folgt auf dem militärischen Spaziergang die hitzige Amerika-spaltende Kontroverse. Der Erwerb der Philippinen stieß unter den sogenannten Anti-Imperialisten auf massive Kritik und hier haben wir im Grunde eine Art Vorläufer des Kampfes um den Völkerbund 1919. Die Gegner der Annexion, zu denen zählen ehemalige Präsidenten, aber auch der bekannteste Deutsch-Amerikaner Karl Schurz, setzen sich gegen diesen Traditionsbruch zur Wehr. Noch nie ist ein Territorium in die USA inkorporiert worden, das nicht nach den bis dahin üblichen Verfahren als neuer Staat in die Union hätte aufgenommen werden können, weil es nicht den zivilisatorischen Standards der USA entspräche. Und einer dieser Senatoren sagt dann in seiner Rede, Bananen und Selbstregierung wachsen nicht auf demselben Stück Land. Ich wusste nicht, dass auf den Philippinen Bananen wachsen, aber es ist auch egal. Also das ist nicht ein Territorium, auf dem man eine Selbstregierung verwirklichen kann. Mit knappster Mehrheit wird nach einer langen Debatte schließlich der Friedensvertrag ratifiziert und damit die annexionistische öffentliche Mehrheit hat sich damit durchgesetzt, aber eine vokale Minderheit hielt den Krieg für einen gravierenden Fehler und hat immer wieder auf diese wenig erbauliche Nachkriegsrealität hingewiesen und diesen Krieg, vor allem aber auch die folgende Kolonisierung der Philippinen, als einen Verrat an den demokratischen Idealen der USA gebrandmarkt. Dieser antiimperiale Bann der US-Außenpolitik ist mit dem Spanisch-Amerikanischen Krieg endgültig gebrochen. Die USA sind nun Weltmacht unter Weltmächten, neben England, Frankreich, Russland und Deutschland. Der Pazifik ist plötzlich ein amerikanisches Meer. Auf Kuba, Puerto Rico, der Dominikanischen Republik, Haiti sowie die Panama installieren die Amerikaner einflussreiche Gesandte, die das Schicksal dieser Länder bis in den Kalten Krieg maßgeblich mitbestimmt haben. Uncle Sam wird nur zum Lehrmeister kolonialer Völker und unterscheidet sich nicht mehr so sehr von den Europäern, die ja auch zivilisatorische Argumente anführten, um koloniale Erwerbungen zu legitimieren. Das bringt diese Karikatur auf den Punkt. Sie zeigt einen dick gewordenen Uncle Sam, also das ist nicht der Obelix, sondern das ist Uncle Sam. Die Streifen auf der Hose zeigen ganz wunderbar die Erwerbungen des 19. Jahrhunderts. Wir haben da Texas, wir haben da Florida und so weiter, Kalifornien, also alles das, was man den Mexikanern abgenommen hat. Aber ganz am Ende hier eben auch Puerto Rico, was als ein Territorium ebenfalls nach dem Spanisch-Amerikanischen Krieg unter amerikanische Oberherrschaft gekommen ist. Sie sehen, der Schneider hier ist kein anderer als der Präsident McKinley, hier an der Türe steht McKinley and Company National Tailors. Er passt also dem Uncle Sam, dem groß und dick gewordenen Uncle Sam, seine neuen Kleider an und sehen Sie, woraus der Stoff gemacht ist. Also es ist Enlightened Foreign Policy and Rational Expansion. Also es ist vernünftig, es hat was mit Zivilisierung zu tun, dass wir so politisch agieren, ja. Und dann betreten also hier drei Herren, diese Schneiderwerkstatt, die so grimmig schauen und die Uncle Sam diese antiimperialistische, anti-expansionistische Medizin einflößen mögen, aber der Uncle Sam lehnt das mit Dank ab. Das ist der Titel der Karikatur, Declined with Thanks. Dieser Herr hier übrigens ist niemand anders als Karl Schurz, der eben im Senat für den Staat von Missouri gesessen ist und vor allem die Deutsch-Amerikaner dort repräsentierte. Das bringt mich nun zu meinem dritten Teil, der sich mit dem Eintritt der USA in den Zweiten Weltkrieg und den damit einhergehenden Begründungszusammenhängen befasst. Und ich werde jetzt auch hier nochmal eine kleine Modifikation der Chronologie vorschlagen, weil aus amerikanischer Perspektive sich der Erste Weltkrieg auch mit dem Spanisch-Amerikanischen Krieg zusammen sehen lassen könnte. Also ein letztes Kapitel des vorübergehenden Ausflugs der antikolonialen Gründung USA in den rationalen demokratischen Imperialismus, der mit dem Spanisch-Amerikanischen Krieg begonnen hatte und mit dem unmittelbar dem Ersten Weltkrieg vorausgehenden Grenzkrieg mit Mexiko, der Intervention in die mexikanische Revolution 1913-14 schon unter Wilsons Ägide, er wird 1912 gewählt, tritt 1913 sein Amt an, schon unter Wilsons Ägide hatte man also einen Krieg mit Mexiko geführt, wo viele ähnliche Argumente wiederzufinden sind, die dann später auch in der Kriegserklärung an Deutschland eine große Rolle spielen. Also aus US-Sicht könnte man im Grunde eine Epochenklammer machen von 1898 bis 1917/1919 als das Zeitalter, in dem die USA sich einem Imperialismus European Style widmeten, der mit dem Erwerb von Territorien einhergeht und nicht die informellen Methoden verwendet, die dann in der Zwischenkriegszeit sehr gängig waren, vor allem in Bezug auf das Wirtschaftliche und vor allem natürlich auch in der Nachkriegszeit nach 1945, als man ja keine Kolonien erworben hat, aber versucht hat, informell und über Einhegung und Integration der verbündeten Empire by Invitation das Geschick der westlichen Welt zu steuern. Also das ist im Grunde die Phase, wo die Amerikaner eher wie Europäer agieren in Bezug auf ihre Außenpolitik 1898 bis 1919-1920. Der Eintritt der USA in den Ersten Weltkrieg hat viele Ursachen, wirtschaftliche natürlich, weil die USA aufgrund der Seeblockade der Mittelmächte gegen Deutschland durch das britische Empire gezwungen waren, relativ einseitig Handel mit den kriegführenden Mächten zu treiben und hierdurch ein Stück weit wirtschaftlich in die Abhängigkeit von den westlichen Alliierten gerieten. Man wollte eben Geld, Waffen verkaufen, man hat Kredite finanziert und so weiter. Und das ging im Grunde nur mit der britischen oder mit der französischen Seite. Wilson war hier durchaus nicht neutral, das muss man sagen. Er hat diese Asymmetrie in Kauf genommen und er hat sie gedeckt. Das haben seine Kritiker in Amerika natürlich immer und immer wieder hervorgehoben. Indes zeigte sich Deutschland seinerseits von Anfang an wenig aufgeschlossen gegenüber den Vermittlungsbemühungen Wilsons und der USA. Also Wilson wollte eigentlich der Mann sein, als der Mann in die Geschichte eingehen, der den Frieden zwischen Deutschland, Frankreich und Großbritannien ermöglicht und vermittelt hat. Jan hat ja von vornherein 1914, also mit Kriegsausbruch, eine Delegation nach der anderen nach Europa geschickt und immer wieder versucht, die verfeindeten europäischen Mächte zusammenzubringen. Und das ist ja dann auch eine große Geschichte eines regelmäßigen Scheiterns. Deutschland hat sich hier am Anfang besonders unaufgeschlossen gegenüber den Vermittlungsbemühungen gezeigt, weil man sich militärisch in der Vorhand sah, weil man glaubte, dass man es nicht nötig hätte und den Krieg auch so gewinnen würde. Deutschland riskierte in seiner Kriegsführung den Goodwill der US-Regierung, vor allem natürlich aufgrund des U-Boot-Krieges, der zwar nicht weniger völkerrechtswidrig war als die britische Seeblockade, also auch die war gegen das Völkerrecht, aber wiederum kommt hier diese Asymmetrie zum Tragen. Dieser U-Boot-Krieg fordert amerikanische Menschenleben und zwar nicht zu wenige auf einigen dieser Schiffen wie die Lusitania, die dann eben versenkt werden. Und das Problem ist hierbei, das mag vielleicht ungerecht gewesen sein, nur in dem Moment, wo also die Bürger eines demokratischen Landes sterben, ist natürlich ein gewählter Politiker oder sind gewählte Politiker äußerst empfindlich und gerade die Vereinigten Staaten mit ihrer langen demokratischen Tradition reagieren also hier auf die Gefährdung des Lebens ihrer Bürger. Wilson, der 1912 gewählt worden war, seit 1913, wie gesagt, amtiert, hatte gleich zu Beginn des Krieges in Europa die amerikanische Neutralität verkündet, hatte dann an die US-Bevölkerung appelliert, für keine der beiden Seiten Partei zu ergreifen und sagt, wir müssen neutral sein in Gedanken und in Taten. Und er hat Anlass zur Sorge, weil die USA ein ethnisch heterogenes Land sind. Die Wurzeln der Amerikaner in sehr vielen europäischen Nationen liegen. 15% der amerikanischen Bevölkerung 1914 sind Einwanderer der ersten Generation oder deren unmittelbare Nachkommen. Und vor allem ist auch das Agieren der Deutsch-Amerikaner alles andere als vertrauenserweckend und stößt einen guten Teil der amerikanischen Bevölkerung und der amerikanischen Politik vor den Kopf. Also die Deutsch-Amerikaner sind die damals größte ethnische Gruppe in den USA, sprechen ja auch in vielen weiten Bereichen der USA ihre Sprache, lernen kein Englisch in Wisconsin und feiern bis in die dritte, vierte Generation hinein überschwänglich die deutschen Siege über die westlichen Alliierten. Also wenn die Franzosen an der Marne oder sonst wo eins auf den Kopf bekommen, dann geht also da durch in Milwaukee Brauereiwagen vorne ran, eine Siegesparade durch die Straße. Sie können sich vorstellen, das ist ein anderes mediales Umfeld als heute, aber das kam sozusagen nicht überall in den USA so richtig gut an. Die Deutschen haben natürlich Kriegsanleihen, die Deutsch-Amerikaner haben natürlich Kriegsanleihen des Deutschen Reiches gekauft und damit den deutschen War Effort finanziell unterstützt. Sie haben Wohltätigkeitsveranstaltungen für verwundete deutsche Soldaten organisiert. Das haben natürlich auch die anderen gemacht, aber die Franzosen sind einfach nicht so stark präsent. Es kommt hinzu, dass radikale deutsch-amerikanische terroristische Splittergruppen Sabotage- und Terrorakte verüben und diese Sabotage- und Terrorakten, und jetzt kommt der Hammer, eben von der Reichsregierung und der deutschen Botschaft gedeckt und zum Teil direkt unterstützt werden. Also der Skandal ist riesig, Sie können sich das vorstellen. Ich glaube, wir können uns das sehr lebendig vorstellen in unserer heutigen Zeit, wie die amerikanische Öffentlichkeit darauf mit einer gewissen Hysterie reagiert. Und so kommt es also zu einer starken antideutsch-amerikanischen Welle in den USA. Dazu trägt bei, dass die Affinitäten der politisch tonangebenden Ostküstenelite überwiegend bei England liegen, Wilson eingeschlossen. Dennoch hält er Amerika erfolgreich aus dem Krieg und erreicht mit dem Slogan »He kept us out of war« 1916 noch einmal seine Wiederwahl, obwohl es in diesen Wahlen, wie in den meisten demokratischen Wahlen, natürlich auch um innenpolitische Fragen gewesen ist. Aber außenpolitisch war sein großes Thema, war sein Cantus Firmus, sein Refrain in diesen Wahlen, dass er Amerika eben aus dem Krieg herausgehalten habe. Und er wirft den oppositionellen Republikanern vor, dass die schon längst einmarschiert wären in Europa. Und er sei also nun der Friedenspräsident, der dafür sorge, dass Amerika nicht in diesen Weltkrieg eintreten muss. Anfang 1917 ändert sich die Stimmung. Einerseits verfängt nun die alliierte Propaganda, das können Sie dann in der Ausstellung auch sehen, mit diesen Hunnen- und Barbaren-Geschichten und Plakaten. Und andererseits sieht Wilson eine wachsende Gefahr für Amerikas Sicherheit und die seiner Bürger. Anfang 1917 erklärt das Deutsche Reich den uneingeschränkten U-Boot-Krieg im Februar. Dann werden sehr schnell 3 US-Handelsschiffe ohne Warnung versenkt. Damit ist die Kriegserklärung an Deutschland im Grunde vorprogrammiert. Dieses Risiko, auch das muss man sagen, hat die deutsche Führung willentlich und bewusst in Kauf genommen. Man glaubte, dass man das Risiko würde tragen können. Das sollte sich als eine diplomatische und militärische Fehlkalkulation erweisen. Hinzu kommen diplomatische Pannen, Ungeschicklichkeiten, Peinlichkeiten, wie das berühmt-berüchtigte Zimmermann-Telegramm, das von den Briten abgefangen wird, den Amerikanern genüsslich übergeben wird, indem eben Deutschland den Mexikanern ein Bündnis im Falle eines Kriegseintrittes der Mexikaner gegen die USA verspricht, dass sie die Territorien von 1848 wieder zurückbekommen, also Kalifornien, New Mexico, nicht Texas, aber New Mexico, Arizona, Nevada und so weiter, etwa ein Drittel des amerikanischen Territoriums. Auch das kam in der amerikanischen Öffentlichkeit, vor allem bei den Leuten, die in Südkalifornien wohnen, nicht so richtig gut an, dass sie jetzt nach deutschem Design wieder hätten am Mexikaner werden sollen. In seiner Kriegsbotschaft, wenn Sie das Dokument lesen oder schon gelesen haben, da sehen Sie am Anfang, listet er erstmal dieses ganze deutsche Sündenregister auf, sprich die Spionagevorwürfe und alles Mögliche an. Aber die meisten Interpreten fokussieren natürlich auf den größeren ideologischen Rahmen und Wilsons Deutung des Krieges. Er sagt, dass es in diesem Krieg um sehr viel geht. Es geht um das Überleben der Demokratie, würde die deutsche Autokratie siegen. Eine einigermaßen sagenhafte Annahme, weil es ist nicht vorstellbar, dass Deutschland die amerikanische Demokratie würde in die Knie zwingen können. Aber es geht darum, die Vorstellung, die schon aus dem 19. Jahrhundert heraus übertragen wurde, dass wenn die Demokratie nicht in einem demokratischen Umfeld existiert, also wenn das demokratische Amerika nicht in einem demokratischen globalen Umfeld existiert, dann ist sie eben auch in ihrem inneren Kern bedroht. Also auch, glaube ich, das ist irgendwie so ein Bild, so ein Image, mit dem wir heute wieder sehr viel anfangen können. Er universalisiert amerikanische Werte und Normen. Er macht sie selbstverständlich zur Richtschnur der Entwicklung der Menschheit. Er sagt, Amerika muss Krieg führen, um Krieg zu beenden. Krieg soll für alle künftigen Zeiten überflüssig gemacht werden. A war to end all wars ist eine der berühmten Formulierungen aus dieser Kriegsbotschaft an den Kongress. Und mit Krieg soll die Demokratie, und da kommt dieses etwas rätselhafte Wort, sicher für die Demokratie, soll die Welt sicher für die Demokratie gemacht werden. Und hier haben wir das Zitat: The world must be made safe for democracy. Its peace must be planted upon the tested foundations of political liberty. We have no selfish ends to serve. Also klar, Amerika geht nicht aus Eigennutz in diesen Krieg. We desire no conquest. Ja, wir sind keine Europäer. Wir wollen keine Gebiete erobern. No dominion. We seek no indemnities for ourselves. Also wir wollen auch kein Geld oder Reparationen von unseren Gegnern. No material compensation for the sacrifices we shall freely make. Also wir schicken die amerikanischen Boys darüber, aber wir wollen, weil wir es aus uneigennützigem Interesse an der Verbreitung der demokratischen Idee in der Welt tun, keinen Preis dafür verlangen. We are but one of the champions of the rights of mankind. Also das ist sondern die Kernidee einer liberalen auf Recht und Verrechtlichung der internationalen Beziehungen basierende Formulierungen. Die Welt muss sicher gemacht werden für die Demokratie als Lebensform, die ihre wichtigste Ausprägung in den USA gefunden hat. Man müsse für das Recht aller Menschen kämpfen, so sagt er weiter, sich ihre eigene Regierung zu wählen, die Freiheit der kleinen Nationen, das Bericht richtet sich natürlich vor allem an Österreich-Ungarn, das als eine Art Völkergefängnis beschrieben wird, für eine universale Ordnung des Rechts, für ein Konzert freier Völker. In diesem Krieg gehe es darum, allen Menschen Frieden und Sicherheit und der Welt endlich Freiheit zu bringen, to make the world at last free. Wenn Sie die King James Bibel kennen, dann hören Sie, dass es natürlich eine sehr religiös unterlegte Sprache ist. Er ist Presbyterianer, ist ein gläubiger Christ. Es ist die traurige Pflicht Amerikas, sein Blut für diese Prinzipien zu opfern. Dafür sei Amerika seit seiner Gründung eingestanden, sagt er mit Gottes Hilfe. Sie kann nicht anders, also sie, Amerika, kann nicht anders. God helping her, she can do no other. So endet diese Rede. Das klingt äußerst pathetisch, ein bisschen peinlich, ja, fast zum Fremdschämen könnte man sagen, wenn man das heute so liest. Ja, wir haben nicht mehr diese Art der Emotionalität und auch religiöse Sprache. Also vor allem wir in Deutschland haben das nicht. Das würde sich, glaube ich, kein Politiker hierzulande trauen, in diesen Worten zu sprechen. Man findet aber natürlich diese Rhetorik auch später wieder bei John F. Kennedy und vielen anderen, die Wilson mit seiner pathetischen Rede, mit dem Tonfall des Predigers, auch bei Martin Luther King finden Sie es natürlich wieder, dann inspiriert hat. Übrigens auch George Bush, der jüngere W., nach dem 11. September, da finden Sie natürlich auch sehr viele Formulierungen direkt aus dieser Rede mehr oder weniger abgeschrieben worden sind. Also Wilsons Traum ist der einer friedlichen Weltordnung, wie sie der deutsche Aufklärer Immanuel Kant skizziert hatte, eine Ordnung, die auf Demokratie, Freiheit der Meere, das meint ungehinderter Handel nach der damaligen Terminologie, Gleichheit und Autonomie der Nation, Verrechtlichung der internationalen Beziehungen, Ende der verschrickenden Bündnisse, der Geheim- und Machtpolitik, auch das ist ein großer Kritikpunkt natürlich an den europäischen Verbündeten und dahinter die Idee des Völkerbundes, also das, was die Politikwissenschaft eine liberale Weltordnung nennt, demokratischer Internationalismus wird es oft auch genannt oder auch Wilsonianismus. Dieser Ansatz ist natürlich extrem umstritten. Jetzt kommen wir im Grunde zum 1898 bzw. 1913-14 zurück, zu dem Krieg gegen Mexiko. Ja, ja, sagen seine Kritiker, du rufst hier hehre Prinzipien und Werte an, du beschwörst eine schlimme Gefahr und tatsächlich stimmt der Kongress auch im Senat mit 6 Gegenstimmen und 50 im Repräsentantenhaus zu. Aber dem steht doch in dieser Debatte eine Friedenspartei entgegen und diese Friedenspartei sollte dann nach 1919 wieder die Oberhand gewinnen. Die Kriegsgegner lehnen im Namen eben dieser gleichen demokratischen Ziele genau diesen Kriegseintritt ab. Sie sagen, dass das amerikanische demokratische Experiment im Inneren unheilbar beschädigt würde, wenn die USA in diesen Krieg eintreten würden. Sagen also genau, Wilson hat Unrecht. Die Demokratie muss sozusagen innerhalb des Landes perfekt und immer besser, more perfect union, verwirklicht werden. Es nützt nichts, irgendwo in die Welt zu ziehen, Monster zu bekämpfen. Das fällt auf unser Land am Ende zurück. Ich gebe Ihnen hier gerade zwei der prominentesten Kriegsgegner. Ich flechte das auch deshalb hier ein, um so ein bisschen diesem europäischen Wahrnehmungsmodus entgegenzuwirken, dass die USA sehr monolithisch sind, immer nach außen kriegerisch und kämpferisch auftreten. Also jeder dieser Kriege ist äußerst umstritten und wird heftigst debattiert. La Follette sagt während der Debatte über die Kriegserklärung, also gleich nachdem Wilson gesprochen hat mit den Worten, die wir gerade gehört haben, was ist denn das? Großbritannien ist doch mitnichten demokratisch, es ist eine erbliche Monarchie, es ist ein Land mit mehr sozialer Ungleichheit als Deutschland. Also wofür kämpfen wir denn eigentlich? Wie steht es um die Freiheit und Selbstbestimmung der englischen Kolonialvölker in Irland, in Ägypten oder Indien? Noch weiter La Follette. La Follette sagt, der Krieg bedroht aufgrund der Wehrpflicht, der Gesetze zur Überwachung und zur Bekämpfung der Spionage die Freiheit der amerikanischen Bürger. Die amerikanische Demokratie, so sagt er, wird an diesem Krieg Schaden nehmen. Und schon 1915 war William Jennings Bryan der erste Außenminister Wilsons in Reaktion auf dessen harsche Reaktion auf die Versenkung der Lusitania im Protest zurückgetreten. Die USA gehen also uneinig in diesen Krieg und diese Uneinigkeit wird dann auch das Kriegsende überdauern. Und dabei bin ich bei meinem kurzen abschließenden Punkt mit der Rückkehr zu der sogenannten Isolation, wie wir jetzt sagen müssen, nachdem ich Ihnen den Begriff ja erklärt habe. Und ich kehre damit auch zur Frage der Erinnerung an den Ersten Weltkrieg zurück und welche Schlüsse aus diesem ambivalenten Kapitel der amerikanischen Geschichte gezogen wurden. Sie wissen, wie die Geschichte ausgegangen ist. Einerseits sind die USA entscheidend für den Sieg der westlichen Alliierten. Sie selbst gehen alles in allem wirtschaftlich, außenpolitisch und auch kulturell gestärkt aus diesem Ersten Weltkrieg hervor. Die Phase ihrer handelspolitischen Dominanz beginnt. New York löst London als Weltfinanzzentrum ab. US-Unternehmen wie Ford und General Motors greifen weltweit auf, expandieren nach Europa. Überall in Europa geht in den 20er Jahren auch im Rahmen der Stabilisierungsversuche der europäischen wirtschaftlichen Nachkriegsordnung diese Dollarsonne auf. Und die Tatsache, dass amerikanische Soldaten tapfer in Europa gekämpft hatten, war eine Quelle des Stolzes und des Patriotismus. Allerdings war genau dieser Punkt, den man vielleicht heute hervorheben würde, 1919 für die wenigsten Amerikaner erkennbar. Was die meisten Amerikaner 1919 erlebten, dass der Krieg Amerika im Inneren tief verwundet und gespalten hatte. Die Mahner und Kriegsgegner wie La Follette zum Beispiel hatten so Unrecht nicht gehabt, denn die Verwerfungen an der Heimatfront mit ihren Verfolgungen und Verdächtigungen vermeintlicher und echter Vaterlandsverräter, aber ganz entscheidend auch der Deutsch-Amerikaner, also der größten inneramerikanischen ethnischen Gruppe, waren ein tiefer Schock für die amerikanische Gesellschaft. Das Ganze hat einen schlechten Geschmack noch lange hinterlassen, nicht nur unter den Betroffenen selbst. Und daher war der größte Wunsch der meisten Amerikaner, nach diesem Kriegsabenteuer in Europa möglichst schnell zur Normalität zurückzukehren. Und daher auch eine große, große Grundskepsis gegenüber den Pariser Friedensverhandlungen, an denen Wilson persönlich teilnimmt. Präzedenzlos, dass ein amerikanischer Präsident sich für so lange Zeit überhaupt außerhalb der Landesgrenzen aufhält, und ein schwerer politischer Fehler, dass er in Versailles anwesend ist, denn anders als Clemenceau, der sozusagen in seiner Hauptstadt sitzt, oder die anderen Verhandlungsführer, hat er es mit einer demokratischen Öffentlichkeit zu tun in den USA, die er bedienen muss, aber nicht bedienen kann, weil er verhandelt in Versailles, und die Shuttle-Diplomatie mit dem Flugzeug über den Atlantik hinweg war damals bekanntlich noch nicht erfunden. Also Wilson will in diesen Verhandlungen die schon beim Eintritt des Spanisch-Amerikanischen Krieges sichtbar formulierten Regelungen den amerikanischen Anspruch fortsetzen, Krieg mit zivilisatorischem und friedenschaffendem Anspruch zu führen. Er spricht von Demokratie, aber er meint damit, dass die Völker sich in internationalen Verträgen Leitlinien geben sollen, um zivilisiert miteinander umzugehen. Auch hier kann er an sehr viele inner- und außeramerikanische Quellen anknüpfen, das muss ich jetzt nicht vertiefen. Er setzt sich in Versailles nicht durch, jedenfalls nicht zu 100%. Seine hochgesteckten Erwartungen werden enttäuscht. Sein Versuch, eine liberale, demokratische Weltordnung durchzusetzen, scheitert, weil er notwendigerweise Kompromisse mit den Franzosen und Engländern schließen muss. Die Kolonialmächte sind natürlich nicht daran interessiert, zugunsten von freiem Welthandel und freier Seefahrt auf ihre kolonialen Präferenzsysteme zu verzichten. Das wollten die Briten noch nach dem Zweiten Weltkrieg nicht machen. Also noch Churchill hat sich dagegen gewehrt, und 1919 sind die USA lange noch nicht so weit, dass sie den Briten hier gewissermaßen die Welthandelspolitik diktieren können. Ja, im Gegenteil, die europäischen Großmächte weiten ja ihre kolonialen Einflusssphären nach dem Ersten Weltkrieg noch aus. Also das britische und französische Empire erreicht seine größte Ausdehnung, weil ja unter dem Völkerbundsmandat die ehemaligen osmanischen und deutschen Kolonialgebiete ihnen dann zugeschlagen werden. Und das geht im Grunde komplett gegen die Erzählung, die die Amerikaner seit der Monroe-Doktrin immer wieder vorgetragen haben. Diese Enttäuschung über die Kompromisshaftigkeit der Versailler Ordnung, der Verweis auf die Tradition und Mahnungen der Gründerväter, sich nicht in bindende Allianzen einzulassen, das alles trägt ganz wesentlich mit zur Ablehnung des Versailler Vertragswerkes inklusive Völkerbund durch den Senat bei, was durchaus der öffentlichen Meinung in den USA entspricht. Ohne die USA allerdings sollte sich der Völkerbund als zahnlos und international nicht recht durchsetzungsfähig erweisen. Außerdem kam hinzu, dass Wilson äußerst ungeschickt agierte und sich in der Kontroverse über die Ratifizierung des Vertragswerkes dann zurück in den USA auf Maximalpositionen versteifte, was im Grunde dann den Ratifizierungsprozess nicht zu seinen Gunsten verlaufen ließ. Der vorherrschende Eindruck in der amerikanischen Öffentlichkeit 1919 war, dass die Amerikaner sich gutgläubig auf ein europäisches Abenteuer eingelassen hatten, dass sie für Frankreich und England die Kastanien aus dem Feuer gepickt hatten und ihr Einsatz nicht honoriert wurde. Der vorherrschende Eindruck war, dass der Bruch mit der Tradition, die Verstrickung in einen europäischen Krieg, wovor die Gründer so eloquent gewarnt hatten, sich nicht gelohnt hatte. Das Opfer der ca. 53.000 Toten und 200.000 verwundeten Amerikaner sei es nicht wert gewesen, zumal auf die Demobilisierung massive Schwierigkeiten bei der Reintegration der Soldaten in den Arbeitsmarkt folgten, eine galoppierende Inflation auch in den USA die wirtschaftlichen Verhältnisse negativ beeinflusste. Die hatten eine Inflation von 77% im Jahr 1919. Ich glaube, da scheidet das Deutsche Reich in dem Jahr sogar besser ab als die USA. Hinzu kommen Arbeitskämpfe, die Verdächtigungen, Hexenjagden, ich habe das bereits erwähnt, der große Red Scare, die große Kommunistenfurcht der Jahre 1920, 1921. Innergesellschaftlich hat also der Krieg nicht für mehr Ordnung und Sicherheit, sondern für Chaos und Unsicherheit gesorgt und die Demokratie in den USA anscheinend selbst gefährdet. Kein Wunder, dass die Wähler 1921 den republikanischen Kandidaten Warren G. Harding bevorzugten, den vermutlich unbedeutendsten Präsidenten der USA überhaupt. Ich weiß, er hat jetzt einen starken Wettbewerber bekommen. Hardings inkompetente Regierung stolperte schon bald von einem Korruptionsskandal zum anderen, aber Harding hatte vor allem eines versprochen, eine Rückkehr zur Normalität. Damals war die Normalität noch nicht Greatness, aber Normalität hat er versprochen, was auch immer darunter zu verstehen war. Und vor diesem Hintergrund kehre ich nun zum Liberty Memorial in Kansas City zurück, das anders als das World War II Memorial oder die anderen jüngeren Kriegerdenkmal nicht als Erinnerungsdenkmal an einen Krieg gebaut worden ist, sondern als Kriegerdenkmal, als Ort zur Erinnerung an das Opfer einfacher Soldaten. Die Eröffnung des Denkmals wurde am 11. November, also genau an dem Tag des Waffenstillstandes, gefeiert, 8 Jahre nach dem Waffenstillstand. Und es war die Initiative einiger auch deutschstämmiger Unternehmer und Philanthropen, die damit einen Endpunkt unter die internen Konflikte und Verwerfungen setzen wollten. Das Denkmal wurde in Missouri errichtet, das zu den von den Deutschamerikanern dominierten Staaten gehört. Und es war auch ein Appell, die inneren Brüche zu übertünchen und sich darauf zu verständigen, dass alle Amerikaner gemeinsam heroisch gekämpft hatten, was auch immer ihre Religion oder Herkunft war, und als es nun galt, einen Schlussstrich über dieses unangenehme Kapitel der amerikanischen Geschichte zu ziehen. Und nicht genau mit diesen Worten, aber so ähnlich formuliert es dann der Präsident Calvin Coolidge auch in seiner Ansprache aus Anlass der Einweihung dieses Denkmals. Coolidge spricht weiterhin von den internationalen Verpflichtungen der USA, aber er sieht eben, dass Amerika nun zu seiner angestammten Rolle des demokratischen Vorbilds zurückkehren soll und nicht mehr aktiv die Demokratie in der Welt verbreiten soll. Ich zitiere kurz aus dieser Rede. Sie finden unten auch den Link, wo Sie es nochmal nachlesen können. Er ist kein guter Rhetoriker, im Unterschied übrigens zu Wilson oder Kennedy oder so. Trotzdem, der Text ist nicht uninteressant. Our country has never sought to be a military power. It cherishes no imperialistic designs. It is not infatuated with any vision of empire. Ja? Empire, das ist, was die Europäer machen. Das ist unamerikanisch. It is content with its own territory to prosper through the development of its own resources, but realized thoroughly that no one will protect us unless we protect ourselves. Also sagt, wir brauchen schon ein Militär, aber wir brauchen es nur für uns und nicht für andere, also nicht die NATO. Das wäre mit Calvin Coolidge ganz und gar nicht gegangen. While we recognize the obligations arising from the war and the common dictates of humanity, which ever bind us to a friendly consideration of other people, also hier sieht man schon, es ist nicht eine völlige Abschottung Amerikas, die nun folgen sollen, our main responsibility is for America. In the present state of the world, that responsibility is more grave than it ever was at any other time. We have to face the facts. The margin of safety in human affairs is never very broad. Well, he is very right indeed, as we have seen from the experience of the last dozen years. If the American spirit fails, what hope has the world? Also hier haben wir sozusagen die klassische Monroe-Idee, Jefferson-Idee, Amerika, der Leuchtturm, the hope of humankind, aber der Leuchtturm, der passiv strahlt, der die Einwanderer anlockt, der aber nicht hinausgeht und Demokratie in der Welt verbreitet. Wie die Rede von Coolidge und vergleichbare andere Äußerungen deutlich machen, schotteten sich die USA zwar nicht der Welt und von Europa ab, ja, sie blieben die ausschlaggebende Macht bei der Stabilisierung der europäischen Wirtschaft in der Zwischenkriegszeit, doch sie weigerten sich im politischen Sinne, Verantwortung zu übernehmen, wollten also nicht Weltordnungsfaktor sein, so wie es Wilson erhofft hatte und wie sie es dann nach 1945 tatsächlich umsetzten. Aber jetzt kommen meine 5 Punkte Zusammenfassung, didaktisch gut aufbereitet. Ich habe ja gehört, Sie müssen hier noch eine kleine Klausur am Ende schreiben. Deswegen mein 1. Punkt, ein vergessener Krieg. Ich hoffe, es ist deutlich geworden. Wir können darüber diskutieren. Vergessen, weil er inhaltlich unbestimmt wirkt als ein Krieg ohne Mythos. Ohne Mythos, weder positiv noch negativ. 2. Der Krieg wurde auch deshalb vergessen, weil er als große Enttäuschung erlebt wurde und als ein Krieg, der die USA im Inneren spaltete und verwundete. Amerika wollte rasch zur Normalität zurück und wollte dieses ganze Kapitel einfach loshaben. Enttäuschung deshalb, weil Amerika die Welt nicht nach seinem Vorbild gestalten konnte. Sie nicht sicher für die Demokratie, Demokratie hier nochmal als Lebensform, ganz wichtig, und globale Ordnungsvorstellung machen konnte. Und das ist der Riesenunterschied zu nach 1945, weshalb ich aus der amerikanischen Sicht für eine andere chronologische Einteilung des 20. Jahrhunderts plädiere. Er beendet die förmliche imperiale Phase der US-Außenpolitik, die etwa von 1898 bis 1919 dauerte. Informellen Imperialismus hat es davor und danach gegeben, überhaupt keine Frage. Aber der Erwerb kolonialer Besitzungen endete und man wollte ja die Philippinen dann auch wieder möglichst schnell loswerden. Das wurde nur verhindert aufgrund der Spannungen der 1930er Jahre, sonst wären die Philippinen schon 1937, glaube ich, in die Unabhängigkeit entlassen worden. Aus amerikanischer Perspektive liegt es also näher, 1941, Kriegseintritt, Roosevelts Kriegsbotschaft, beziehungsweise 1945 als Schlüsseldatum der Weltgeschichte des 20. Jahrhunderts zu sehen. Der Zweite Weltkrieg läutete aus amerikanischer Sicht das demokratische Zeitalter ein, für das die USA bis heute stehen. Nun hoffe ich, dass ich das Fragezeichen in meiner Überschrift aufgelöst habe und danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und freue mich auf die Diskussion.
Sagt der Mannheimer Historiker Philipp Gassert in seinem Vortrag mit dem Titel »Der Kriegseintritt der USA 1917. Auftakt zum demokratischen Zeitalter«, den er am 2. Mai 2017 gehalten hat auf Einladung der Technischen Universität Darmstadt. Noch mehr Inhalte und Vorträge zum Ersten Weltkrieg findet ihr natürlich online bei uns auf deutschlandfunknova.de/hörsaal.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.